Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Die Medizin macht immer rasantere Fortschritte. Das geht nicht nur in der Krebstherapie so, das ist auch bei kardiovaskulären, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Fortschritte sind enorm. Die Frage ist aber natürlich auch, wie kostspielig ist und wie lang sich das halten kann. Ein Spital, das da wirklich top ist und er leitet eine Top-Abteilung, ist das AKH in Wien und ist natürlich die Herzchirurgie. Und ich freue mich jetzt, den Leiter der Herzchirurgie des AKH begrüßen zu können, Professor Daniel Zimpfer. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Professor Zimpfer, vielleicht starten wir, bevor wir zum Gesundheitssystem kommen, zu diesen Fortschritten, eben in genau Ihrem Bereich. Da gibt es ja wirklich rasante Fortschritte, oder?
Ja, also in der kardiovaskulären Medizin, also in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gibt es eine unglaublich rasante Entwicklung der Therapiemöglichkeiten. Viele Erkrankungsbilder, die vor wenigen Jahren nur mit sehr großen und sehr invasiven Operationen behandelbar waren, können wir in der heutigen Zeit minimalinvasiv behandeln. Teilweise werden aus klassischen Operationen interventionelle Eingriffe, bei denen man teilweise gar keine richtige Narkose mehr braucht, sondern in Lokalanästhesie geschieht. Und es ist im Moment so, dass wirklich im Abstand von Monaten, kann man so sagen, neue Therapieoptionen entstehen, die Erkrankungen entweder viel besser behandelbar machen oder, und das ist auch besonders, Erkrankungen, die man aufgrund teilweise auch des Alters der Patientinnen bis jetzt gar nicht behandeln konnte, plötzlich behandeln kann.
Weil man eben keine vollen Narkosen mehr braucht oder rechtzeitiger agieren kann?
Vor allem deshalb, weil wir in der heutigen Zeit etwas anbieten können, das man als Portfoliomedizin bezeichnet. Das heißt, wir haben für ein Erkrankungsbild ganz verschiedene Therapiemöglichkeiten, die sehr stark berücksichtigen, wie der Ausgangszustand eines Patienten oder einer Patientin ist, weil eine Erkrankung bei einem jungen Menschen oft eine ganz andere Therapie bedarf als bei einem älteren Menschen. Es geht da sehr viel darum, dass man sich überlegt, wie kann man eine Erkrankung über ein gesamtes Leben managen, weil das Ziel ja ist, dass wir mit Behandlungen Erkrankte, wenn möglich, auf die normale Lebenserwartung bringen und auch Lebensqualität. Und wir haben für diese Erkrankung ein ganzes Portfolio an verschiedenen Eingriffen und entscheiden dann auf den Patienten oder die Patientin maßgeschneidert, welche Therapie zu welchem Zeitpunkt am besten ist.
Das ist diese berühmte Individualmedizin, die man mehr zunimmt. Trotzdem gibt es ja in Österreich das Phänomen, man hat Top-Medizin, man hat Top-Möglichkeiten, aber wir haben trotzdem weit weniger gesunde Lebensjahre als von den skandinavischen Ländern, will ich gar nicht reden, aber auch als im EU-Schnitt. Warum eigentlich?
Das wissen wir. Wir wissen, dass Österreich sicher Aufholbedarf bei Prävention hat, aber auch bei
Lebensstil,
muss man sagen. In Österreich wird immer noch sehr viel geraucht, es wird viel Alkohol getrunken, es gibt doch noch eine große Anzahl an übergewichtigen Menschen und gleichzeitig ist das Thema Prävention bei uns noch nicht so angekommen, wie es vielleicht ankommen sollte. Und es wird die große Herausforderung für die Zukunft, dass man einerseits verhindert, dass Erkrankungen entstehen, und wenn sie entstehen, sie so gut behandelt, dass am Ende des Tages möglichst viele Lebensjahre bei exzellenter Gesundheit entstehen.
Und das bringt mich eben schon zum nächsten Punkt, weil wenn man diese Prävention hat, wenn man möglichst viele Jahre in exzellenter Gesundheit hat, selbst wenn man dann schon viel älter ist, ist das ja nicht nur gut für das Individuum, sondern auch gut für das Gesundheitssystem, oder?
Es ist gut fürs Gesundheitssystem. Und es braucht ein sehr gutes Gesundheitssystem, um das zu realisieren.
Das ist jetzt das Stichwort, es braucht ein sehr gutes Gesundheitssystem, weil natürlich die Menschen werden älter, die Individualmedizin nimmt zu, die Kosten nehmen zu. Wie lange kann man denn das noch finanzieren, wenn man jetzt nicht gegensteuert und eine Gesundheitsreform macht?
Also was wir wissen ist, dass die Medizin immer teurer wird. Und vor allem die Therapien immer teurer werden. Das heißt, Implantate werden immer teurer, Medikamente werden immer teurer und so weiter. Und wenn man in Zukunft eine Kostenexplosion vermeiden möchte, dann muss man sicherlich in der Gestaltung des Gesundheitssystems effizienter werden. Das heißt, wir müssen effizient arbeiten, damit wir in Zukunft die Möglichkeiten schaffen, vor allem finanzieller Natur, um diese ganzen modernen Therapien anbieten zu können.
Mhm. Aber wie kann man, helfen Sie der Politik weiter, weil wie kann man effizient arbeiten?
Also wenn man sich anschaut, was der internationale Trend ist und was sozusagen überall die Gesundheitsökonomen fordern, dann ist das eine Fokussierung der Therapie auf große Zentren, um möglichst effizient zu arbeiten und den Personaleinsatz effizient zu gestalten und eine Stärkung des niedergelassenen Bereiches, damit man nur mit den richtigen Erkrankungen und Diagnosen in Spitäler geht. Und die Bevölkerung muss auch lernen, dass sie mit Erkrankungen, die nicht unbedingt im Spital behandelt werden müssen, im niedergelassenen Bereich ganz exzellent aufgehoben sind.
Das ist in Österreich immer noch ein Problem, dass die Menschen zu stark in die Ambulatorien gehen, also zum Beispiel in die AKH-Ambulanz statt zum niedergelassenen Arzt.
Ich glaube, dass das bei uns noch sehr stark in den Köpfen drinnen ist, eine Selbstverständlichkeit, dass wenn man krank ist, relativ niederschwellig ein Spital aufsucht.
Wie könnte man das verhindern? Weil da sagen zum Beispiel wiederum viele Kassenärzte, sie würden ja eh gern mehr machen, nur unter den derzeitigen Rahmenbedingungen schwer möglich.
Also ich bin Spitalsarzt und zwar mein ganzes berufliches Leben lang schon und kenne die Thematik des niedergelassenen Bereichs auch nur aus Gesprächen mit Kolleginnen und aus jetzt auch den Medien und so weiter. Aber was sozusagen die Analyse ist, ist, dass wenig Zeit bleibt für den einzelnen Patienten, dass die Finanzierungsstruktur eher auf hohen Durchsatz fokussiert ist. Und da braucht es sicherlich Reformbedarf, weil wir ja alle wissen, dass die Kolleginnen im niedergelassenen Bereich wirklich das Beste anbieten wollen, was irgendwie möglich ist. Und dafür brauchen sie aber, denke ich, auch ausreichend Zeit.
Jetzt gilt das AKH oder jetzt ist das AKH unter den Top 20 Spitälern der Welt, also auf Platz 20, das ist schon eine beachtliche Leistung. Erstens, wie hat das AKH das geschafft und kann es das beibehalten?
Also ich glaube, das AKH und die Kombination mit der Medizinischen Universität Wien in einem Spital, das auch noch eine sehr große Größe hat und deshalb natürlich auch eine gewisse Anziehungskraft auf exzellente Ärztinnen und Ärzte, aber auch auf exzellente Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes und des gehobenen medizinischen Dienstes. Das bildet einmal die Grundlage, dass man Exzellenz versammelt. Gleichzeitig hat es ein Einzugsgebiet, das groß genug ist, um alle Erkrankungsbilder in hoher Frequenz zu behandeln. Und über die letzten Jahrzehnte ist dort ganz exzellente Arbeit geleistet worden. Es ist eines der besten Spitäler der Welt entstanden. Und zusammen mit auch den anderen großen Spitälern in Österreich maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir im Moment eine sehr, sehr gute Gesundheitsversorgung haben.
Aber ich muss da noch einmal, weil das macht natürlich vielen Angst und wir sehen das auch in Umfragen und wir wissen ja, dass die Regierung mit Ländern, mit Gemeinden nicht sehr erfolgreich schon seit fast einem Jahr an einer Gesundheitsreform arbeitet, wenn es keine strukturellen Reformen gibt. Und Sie haben es eh schon angedeutet, mit das AKH hat viel Erfahrung mit Operationen, mit Medizin. Es gibt in Österreich viele Spitäler, die weniger Erfahrung haben. Wenn das alles nicht passiert, kann man dann diese exzellente Medizin in Österreich beibehalten? Weil wir haben aus einzelnen Bundesländern schon ziemlich viele Nachrichten von ziemlich vielen Fehlern.
Also wir haben in der Medizin in allen Bereichen, und das gilt ja eigentlich für viele Bereiche des Lebens, einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Fallzahlen und Ergebnisqualität. Mhm. Das heißt, man muss sich ganz genau anschauen, wie oft werden Erkrankungsbilder an Standorten behandelt, wie oft gibt es diese Erkrankungsbilder, auch österreichweit. Und dann muss man eine Zentrumsbildung natürlich vorantreiben,
also
Schwerpunktspitäler bilden und auch dafür Sorge tragen, dass am Ende des Tages diese Schwerpunktspitäler auch für die Bevölkerung zugänglich sind.
Mhm. Das ist quasi, Sie sagen es sehr diplomatisch, ich übersetze es jetzt noch. Ich zum Beispiel, wir haben es im Vorgespräch, würde auch nicht gern von jemandem operiert werden, der vielleicht eine Operation, diese Operation einmal im Jahr macht. Das ist das, was Sie da auch meinen. In Schwerpunktspitälern sind das Leute, die dann auch die Routine haben, oder?
Ja, das ist absolut notwendig, dass man die Behandlungen, die man durchführt, in hoher Fallzahl durchführt.
Mhm. Ich komme jetzt nicht auf das AKH in Oberwart. Ich weiß, dass das quasi für viele Ärzte in Wien durchaus auch ein Thema ist. Aber ich komme auf das Thema, dass das sehr viele beschäftigt. Gibt es jetzt zu viele oder zu wenig Ärzte in Österreich? Weil eigentlich von der Pro-Kopf-Zahl heißt das, haben wir genügend Ärzte. Und dann gibt es aber andere, die sagen, es mangelt aber an Ärzten.
Also wir brauchen aufgrund der Tatsache, dass wir so viele Spitäler betreiben, eine hohe Anzahl an Ärzten und Ärztinnen.
Das heißt, wenn man Schwerpunktspitäler hätte, könnte man auch das besser lösen?
Wenn man Schwerpunktspitäler hat, kann man immer Personalressourcen optimiert arbeiten.
Mhm. Trotzdem gab es Fälle, und wo Sie eingegriffen haben, wo Sie und Ihr Team zum Beispiel in Ihre Freizeit reingegangen sind und Menschen operiert haben, was in anderen Spitälern nicht der Fall war. Ich will jetzt nicht wieder diesen Fall in Oberösterreich, aber Sie wissen, was ich meine, und das ist offenbar kein Einzelfall.
Ja, was natürlich klar ist, wenn man Schwerpunktspitäler hat, dann muss man eine gewisse Elastizität der Leistungserbringung haben, vor allem wenn es jetzt nicht während der Kernarbeitszeit ist. Und das ist etwas, was sicherlich auch die Teams gerade im AKH auszeichnet, dass es eine unglaubliche Leistungsbereitschaft gibt und eine Flexibilität, um jetzt beim Anfall von mehreren gleichzeitigen schweren Erkrankungsfällen adäquat reagieren zu können.
Jetzt, Sie haben es vorher erwähnt, das AKH und die MedUni Wien ist ja ein Verbund. Jetzt gab es die Debatte, dass man das Wissenschaftsbudget kürzt, das heißt auch die MedUni kürzen. Da hat der Rektor Müller vom AKH MedUni Wien gesagt, das könnte 200 Ärzte betreffen. Wie sehen Sie das?
Also das sind die Zahlen, die vom Rektor Müller ja auch, glaube ich, bei Ihnen in der Sendung genauso dargestellt worden sind. So wie ich das verstehe, kommt das heraus, wenn man die jetzige Vorgabe 1:1 aufs aktuelle Budget umlegt. Ich hoffe und gehe eigentlich davon aus, dass es da entsprechende Adaptationen geben wird, damit es nicht zu einer Gefährdung dieser Spitzenmedizin kommt.
Aber das würde zu einer echten Gefährdung führen, wenn man da so einsparen würde?
Also wenn man viele Stellen einspart und vor allem wenn das so, wie es präsentiert worden ist, in Hunderte geht, dann kann das nicht funktionieren, ohne dass es in irgendwelchen Bereichen zu Reduktionen kommt. Also nur durch Effizienzsteigerung wird das nicht möglich sein.
Mhm. Und ganz zum Abschluss, wenn es zu nur einer Mini-Gesundheitsreform kommt, und meine Recherchen gehen eher in die Richtung leider, was bedeutet das dann?
Eine Mini-Reform wird wahrscheinlich nicht so viel ändern, wie notwendig ist, um das im Moment exzellente Gesundheitssystem auch für die Zukunft fit zu machen.
Ich übersetze das jetzt, dann fahren wir ein bisschen gegen die Wand, wenn wir das nicht machen. Sie sind sehr diplomatisch. Danke, Professor Zimpfer, für dieses Interview. Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.